herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 20. Juli. Ich bin Ilonka und gemeinsam lesen wir weiter in der täglichen Bibellese. Wie immer lesen wir aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus 2. Samuel, das Kapitel 4 und 5. Ischboschets Tod. Als Ischboschet ben Saul hörte, dass Abner in Hebron umgekommen war, verlor er jeden Mut. Auch ganz Israel war bestürzt. Zwei Truppenführer hatte er in seinem Dienst. Der eine hieß Baana, der andere Rechab. Es waren Söhne Rimmons, Benjaminiten aus Beeroth, denn auch Beeroth wird zu Benjamin gerechnet. Die früheren Bewohner der Stadt waren nach Gittajim geflohen und leben heute noch als Fremde dort. Es gab auch noch einen Sohn von Jonathan ben Saul, der an beiden Füßen gelähmt war. Er war 5 Jahre alt gewesen, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jezreel kam. Da hatte ihn seine Amme auf den Arm genommen, um mit ihm zu fliehen, aber in ihrer Hast ließ sie ihn fallen. Seitdem war er gelähmt. Er hieß Mephibosheth. Eine Anmerkung? Mephibosheth heißt aus dem Mund der Schande und ist offensichtlich eine bewusste Veränderung seines ursprünglichen Namens Merib Baal, vom Herrn oder von Baal geliebt. Der Verfasser macht mit diesem Vers deutlich, dass es im Königshaus Sauls nach dem Tod von Ischboschet keinen weiteren Anwärter auf den Thron gab. Weiter im Text. Rechab und Baana also, die Söhne von Rimmon aus Beeroth, gingen zum Haus von Ischboschet. In der Nachmittagshitze kamen sie dort an, als Ischboschet gerade seinen Mittagsschlaf hielt. Sie taten so, als ob sie Weizen aus der Vorratskammer holen wollten. So gelangten sie ins Innere des Hauses, stachen ihn in den Bauch und konnten wieder entkommen. Sie waren bis in das Schlafzimmer vorgedrungen, in dem Ischboschet auf dem Bett lag. Dort hatten sie ihn getötet und ihm den Kopf abgetrennt. Den Kopf nahmen sie mit und marschierten anschließend die ganze Nacht durch die Araber hindurch. So kamen sie mit dem Kopf Ischboschets nach Hebron, zu David. Hier ist der Kopf von Ischboschet, dem Sohn deines Feindes Sauls, der dir nach dem Leben getrachtet hat. So hat Jahwe, unserem Herrn und König, an diesem Tag Rache an Saul und seinen Nachkommen verschafft. Da erwiderte David Rechab und Baana, den Söhnen von Rimmon aus Beeroth: So wahr Jahwe lebt, der mich aus jeder Not gerettet hat. Der Mann, der sich für einen Freudenboten hielt und mir in Ziklag meldete, Saul ist tot, ließ ich umbringen. Das war der Botenlohn für ihn. Wie soll ich dann erst mit Verbrechern verfahren, die einen gerechten Mann auf seinem Bett umgebracht haben? Sollte ich dann nicht sein Blut von euch zurückfordern und euch von der Erde wegschaffen? David befahl seinen Männern, die beiden hinzurichten. Sie taten es, hieben ihnen dann Hände und Füße ab und hingen ihre Leichen am Teich von Hebron auf. Ischboschets Kopf aber bestatteten sie im Grab Abners in Hebron. David wird König über ganz Israel. Alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und sagten zu ihm: Wir sind doch dein Fleisch und Blut. Schon früher, als Saul noch unser König war, hast du Israels Heer in den Kampf geführt und wieder heimgebracht. Und Jahwe hat zu dir gesagt: Du sollst der Hirt meines Volkes Israels sein, du sollst Israels Fürst werden. Das sagten die Ältesten Israels, die zum König nach Hebron gekommen waren. Und König David schloss vor Jahwe einen Bund mit ihnen. Daraufhin salbten sie David zum König über Israel. David war 30 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 40 Jahre, 7,5 Jahre über Juda in Hebron und 33 Jahre über ganz Israel und Juda in Jerusalem. David erobert Jerusalem. Der König zog nun mit seinen Männern nach Jerusalem. Die Jebusiter, die damals noch dort wohnten, sagten zu ihm: Du wirst hier nie hereinkommen. Selbst Blinde und Lahme werden dich vertreiben. Sie waren sich sicher, dass David die Stadt nicht erobern könnte. Aber David nahm die Befestigung Zion ein und sie wurde zur Davidsstadt. Er sagte damals: Wer in den Wasserschacht gelangt und die Jebusiter überwältigt, soll diese Blinden und Lahmen erschlagen, die mir so verhasst sind. Deshalb sagt man: Ein Blinder und ein Lahmer, die dürfen nicht ins Haus. David machte die Bergfestung zu seinem Wohnsitz und nannte sie Davidsstadt. Er baute sie ringsum aus, vom Stadtwall an nach innen. So wurde David immer mächtiger. Und Jahwe, der allmächtige Gott, stand ihm bei. König Hiram von Tyrus schickte eine Gesandtschaft zu David. Er lieferte ihm Zedernholz für seinen Palast und schickte Zimmerleute und Steinmetze zum Bauen. So erlebte David, wie Jahwe ihn als König über Israel bestätigte und aus Liebe zu seinem Volk Israel sein Königtum zu Ansehen brachte. Nachdem David von Hebron nach Jerusalem gezogen war, nahm er noch weitere Nebenfrauen und Frauen aus Jerusalem und bekam noch mehr Söhne und Töchter. Seine in Jerusalem geborenen Söhne waren Shamua, Shobab, Nathan und Salomo, Jippa, Elishua, Nefek und Japhia, Elishama, Eljada und Eliphelet. Der Krieg mit den Philistern. Als die Philister hörten, dass David zum König über Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um David zu stellen. Sobald David das erfuhr, verschanzte er sich in einer der Bergfestungen. Die Philister breiteten sich in der Ebene von Rephaim aus. Da fragte David Jahwe: Soll ich die Philister angreifen? Wirst du sie in meine Hand geben? Jahwe erwiderte David: Greif sie an, ich gebe sie in deine Gewalt. Da zog David aus und besiegte die Philister bei Baal Perazim. Er sagte: Wie Wasser einen Damm durchbricht, hat Jahwe die Schlachtreihen meiner Feinde vor mir durchbrochen. Deshalb nannte man jenen Ort Baal Perazim, Herr der Durchbrüche. Die fliehenden Philister ließen sogar ihre Götzenbilder zurück. David und seine Männer nahmen sie als Beute mit. Doch einige Zeit später kamen die Philister wieder und breiteten sich in der Ebene Rephaim aus. David fragte Jahwe, was er tun solle, und dieser antwortete: Greif sie diesmal nicht direkt an, sondern umgehe sie und fall ihnen von den Bakerbäumen her in den Rücken. Sobald du ein Geräusch hörst, so als ob jemand durch die Baumwipfel schreitet, dann beeile dich, denn dann ist Jahwe vor dir her in die Schlacht gezogen, um das Heerlager der Philister zu schlagen. David machte es so, wie Jahwe es ihm befohlen hatte. Er schlug die Philister von Geba zurück bis dahin, wo es nach Geser geht. Jeremia, Kapitel 10. Gott und Götzen. Hört das Wort Jahwes, ihr Israeliten. So spricht Jahwe. Gewöhnt euch nicht den Stil der Völker an. Erschreckt nicht vor Erscheinungen des Himmels, auch wenn das die Völker in Angst versetzt. Denn ihre Gebräuche sind ohne Sinn, ihre Götzen ohne Verstand. Da holt einer Holz aus dem Wald, der Schnitzer macht daraus eine Figur. Man schmückt sie mit Silber und Gold, befestigt sie mit Hammer und Nagel, damit der Gott nicht wackeln kann. Wie Vogelscheuchen im Gurkenfeld stehen sie und reden nicht. Man muss sie tragen, sie können nicht gehen. Habt keine Angst vor ihnen, sie können euch nichts Böses tun und Gutes noch viel weniger. Niemand ist wie du, Jahwe. Du bist groß und bekannt für deine Macht. Wer wollte dich nicht fürchten, du König aller Völker? Darauf hast du ein Recht. Denn unter all den Weisen dieser Welt, in keinem ihrer Reiche ist jemand dir gleich. Sie alle sind dumm und ohne Verstand, denn ihre Nichtse lehren sie nichts, sie sind ja nur aus Holz, die Werke von Goldschmied und Schnitzer. Aus Tarschisch stammt ihr Silberblech, ihr Goldbelag aus Ufas. Künstler schufen ihre Gewänder in Purpurblau und Rot. Doch in Wirklichkeit ist Jahwe Gott. Er ist der lebendige Gott, der ewige König. Die Erde bebt vor seinem Zorn. Kein Volk hält seinen Unwillen aus. Sagt den Völkern: Diese Götter, die weder Himmel noch Erde geschaffen haben, werden unter diesem Himmel von der Erde verschwinden. Gott schuf die Erde durch seine Kraft. Durch Weisheit gründete er das feste Land und durch Einsicht breitete er den Himmel aus. Wenn er es befiehlt, stürzt das Wasser vom Himmel, steigen Wolken am Horizont auf. Er lässt es blitzen und regnen, den Wind aus seinen Lager brausen. Dumm steht da der Mensch mit seinem Können, jeder Goldschmied mit dem Götzenbild, denn diese Bilder sind Betrug, sie haben kein Leben. Sie sind Nichtse, Figuren zum Spott. Wenn er mit ihnen abrechnet, sind sie verloren. Wie anders ist da Jakobs Gott, denn er hat das Weltall geschaffen und sich Israel zum Eigentum bestimmt. Jahwe der Allmächtige heißt er. Erste Ankündigung der Verbannung. Rafft euren Kram zusammen, ihr Bewohner der belagerten Stadt, denn so spricht Jahwe. Passt auf. Diesmal werde ich die Bewohner des Landes wegschleudern. Ich werde sie bedrängen, damit ihre Feinde sie finden. Weh mir wegen meiner Wunde, ich bin zu Tode getroffen. Dabei hatte ich gedacht, es ist nur eine leichte Krankheit, die ich gut ertragen kann. Nun ist mein Zelt zerstört, die Stricke sind zerrissen. Meine Kinder sind fort, keins ist mehr da. Niemand baut mein Zelt wieder auf und spannt die Decken darüber. Denn die Hirten waren dumm, haben Jahwe nicht gesucht. Deshalb merkten sie nichts und ihre Herde wurde zerstreut. Horch, eine Meldung, da kommt es. Großes Getöse vom Nordland her, um Judas Städte zur Öde zu machen, zur Behausung für Schakale. Jeremia betet. Ich weiß, Jahwe, der Mensch hat sein Schicksal nicht in der Hand. Keiner bestimmt selbst, wohin sein Lebensweg führt. Bestrafe mich, Jahwe, doch mit dem rechten Maß, nicht in deinem Zorn, denn das wäre mein Ende. Gieß deinen Zorn über die Völker aus, die dich nicht anerkennen, über die Geschlechter, die deinen Namen nicht rufen. Denn sie haben Jakob gefressen, ihn verzehrt und vernichtet und seinen Weideplatz öde gemacht. Wir beginnen heute mit dem ersten Thessalonicher Brief. Ich möchte euch dazu vorher noch eine kurze Einleitung geben. Einige Zeit nach der Apostelversammlung im Jahr 48 nach Christus besuchte Paulus die von ihm gegründeten Gemeinden im südlichen Galatien. In Lystra gewann er Timotheus als Mitarbeiter und zog mit ihm und Silas weiter bis nach Troas. Von dort setzten sie ihre Reise nach Philippi fort, wo ebenfalls eine Gemeinde entstand. Als sie die Stadt verlassen mussten, reisten sie auf der Via Egnatia Richtung Westen über Amphipolis nach Thessalonich weiter. Nachdem Paulus an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten in der Synagoge gepredigt hatte, kamen viele von den Griechen, die sich der Synagoge angeschlossen hatten, zum Glauben an Jesus Christus. Das machte die Juden eifersüchtig und sie sorgten dafür, dass Paulus die Stadt verlassen musste. Doch inzwischen war eine Gemeinde entstanden, die aber jederzeit mit Verfolgung rechnen musste. In dem 80 Kilometer entfernten Beröa arbeiteten die Missionare weiter und es entstand durch die Gnade Gottes wieder eine Gemeinde. Aber die Juden aus Thessalonich stifteten auch hier Unruhe, sodass Männer der Gemeinde Paulus nach Athen brachten. Dorthin ließ Paulus seine Mitarbeiter später nachkommen. Aus der Sorge um die weitere Entwicklung der Gemeinden schickte er sie aber bald wieder nach Mazedonien zurück. Er selbst reiste nach seiner berühmten Areopag-Rede weiter nach Korinth und wartete dort sehnsüchtig auf die Rückkehr seiner Mitarbeiter. Endlich trafen Silas und Timotheus in Korinth ein und brachten gute Nachrichten von den Gemeinden, besonders aus Thessalonich, mit und außerdem auch eine finanzielle Unterstützung. Voller Freude setzte sich Paulus hin und schrieb mit ihnen zusammen einen ersten Brief an die Christen in Thessalonich. Das wird wohl etwa im Jahr 50 oder 51 nach Christus geschehen sein. Wir lesen hier, wie senkrecht Starter im Glauben noch besser werden und mit Freude auf das Wiederkommen ihres Herrn warten können. Wir lesen heute das erste Kapitel. Eine vorbildliche Gemeinde. Es schreiben Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher, die in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus geborgen ist. Gnade und Friede seien mit euch. Jeden Tag danken wir Gott für euch alle und erwähnen euch jedes Mal in unseren Gebeten. Und wir erinnern uns vor Gott, unserem Vater, immer wieder an euer tatkräftiges Glaubensleben, eure aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet ist. Ihr seid von Gott geliebt, Geschwister, und wir wissen, dass er euch ausgewählt hat. Das wurde schon deutlich, als wir euch die Rettungsbotschaft brachten. Gott sprach damals nicht nur durch unsere Worte zu euch. Seine Macht zeigte sich auch im Wirken des Heiligen Geistes und in der großen Zuversicht, mit der wir bei euch auftreten konnten. Ihr wisst ja, dass es uns um euch ging. Und als ihr das Wort trotz vieler Anfeindungen mit einer Freude aufgenommen habt, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann, seid ihr unserem Beispiel gefolgt und auch dem des Herrn. So wurdet ihr für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia selbst zu Vorbildern. Ja, von euch aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen niemand etwas davon zu erzählen. Denn wo wir hinkommen, redet man davon, welche Wirkung unser Besuch bei euch hatte. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt und zu dem wahren und lebendigen Gott umgekehrt seid, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der aus dem Himmel zurückkommen wird. Das ist der, den er aus den Toten erweckt hat, Jesus, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Das war die heutige Bibellese. Ich will euch noch die Losung für heute mitgeben. Die steht in Sacharja 13, Vers 9. Ich will sie durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man Silber läutert, und prüfen, wie man Gold prüft. Dann werden sie meinen Namen anrufen und ich will sie erhören. Und dazu aus Römer 5, wo Paulus schreibt: Wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Ich wünsche euch heute einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.